Campus.
In den nächsten 2 Stunden dreht sich hier bei Köln Campus alles um den Musiker Jeff Buckley. Der Anlass dieser Themensendung ist nämlich sein 21. Todestag. Der war erst jetzt vor kurzem am 29. Mai, also vor knapp oder vor 3 Tagen. Meine Kollegin Claudia Vogler und ich sprechen deshalb heute über das viel zu kurze Leben von Jeff Buckley, seine Musik, seine Bedeutung und seinen Einfluss. Und Claudia, wir hören natürlich auch ganz viel Musik. Mit welchem Song sollen wir die Sendung beginnen?
Wir fangen natürlich an mit seinem wohl bekanntesten und erfolgreichsten Song, nämlich dem Leonard Cohen Cover Hallelujah.
Dann würde ich sagen, hier ist Jeff Buckley mit Hallelujah. Mein Name ist Laura Habke, schön, dass ihr dabei seid. Hallelujah von Jeff Buckley auf der 100,0. Und Hallelujah ist auch der Song, den ich direkt mit Jeff Buckley verbinde, wenn ich ihn höre, Claudia.
Ja, ich glaube, dass viele tatsächlich nur diesen einen Song von Jeff Buckley kennen. Das kommt, weil der in super vielen Serien und Filmen verwendet wurde und auch sehr beliebt ist in Castingshows. Ich habe den Song selbst auch das erste Mal bei OC California gehört und war sofort geflasht, ziemlich nachhaltig geflasht, denn ich erinnere mich bis heute an die Szenen, die das Lied untermalt hat. Ganz dramatisch war es, das Ende der ersten Staffel. Was ich ganz interessant finde, Jeff Buckleys Coverversion beruht gar nicht direkt auf dem Original von Cohen von 1984, sondern auf der Coverversion von John Cale. Den kennt man vielleicht unter anderem als Gründungsmitglied von The Velvet Underground. Und John Cales Version von 1991 unterscheidet sich schon auch wesentlich in der Melodie und im Text vom Original. Und von Cale kommt auch dieses typische Riff, das auch Jeff Buckley benutzt.
Okay, das heißt jetzt kurz zusammengefasst, Jeff Buckleys Version ist eigentlich ein Cover von einem Cover und gleichzeitig eben trotzdem auch die bekannteste und gefeiertste Version von diesem Lied.
Ja, und auch das finde ich interessant. Das Lied ist auf Jeff Buckleys einzigem Studioalbum drauf, Grace, von 1994. Aber erst 2007 wurde der Song als Single veröffentlicht. Und das sind immerhin nicht nur 13 Jahre nach dem Erscheinen des Albums, sondern...
Ja. Wenn ich jetzt auch kurz rechne, sind das eben auch 10 Jahre nach seinem Tod.
Genau, das heißt, der große Erfolg kam eigentlich erst posthum. Dann war Hallelujah plötzlich weltweit in den Charts und wurde in allen möglichen Listen von Musikmagazinen als one of the greatest songs of all times erwähnt und gefeiert. Und in meiner Wahrnehmung war wirklich OC California der Auslöser für diesen nachträglichen Erfolg. Aber keine Ahnung. Also ich glaube, das Besondere an Jeff Buckleys Version ist, dass Menschen es sowohl bei Hochzeiten als auch bei Beerdigungen als auch an Weihnachten hören können und wollen. Oder zuletzt zum Beispiel auch bei der Feier zur Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Also das Lied ist weder traurig noch fröhlich, trotzdem super emotional, aber irgendwie universell. Und ich finde es natürlich auch ein bisschen schade, dass der Song so häufig, vor allem im Fernsehen, verwendet wird. Dadurch passiert es schnell, dass er an Besonderheit verliert, obwohl er wirklich sehr besonders ist.
Aber da hört man schon raus, Coversongs scheinen ja wirklich eine sehr große Rolle in Buckleys musikalischer Laufbahn zu spielen. Und ist es auch nicht so, dass er seine Karriere eigentlich mit verschiedenen Shows begonnen hat, in denen er Songs gecovert hat?
Ja, genau, das ist richtig. Dafür hole ich mal ein bisschen aus. Also Buckley kommt ursprünglich aus Orange County in Kalifornien und wir sprechen auch gleich noch über seine Kindheit und natürlich auch über seinen Vater, den bekannten Folkmusiker Tim Buckley. Aber erstmal bleiben wir noch kurz bei Jeff. Der hat zunächst mehrere Jahre in Los Angeles als Gitarrist gearbeitet. Das heißt, er hat in diversen Bands gespielt, die mehr oder weniger erfolgreich waren, meistens eher weniger. Und 1990, mit 24 Jahren, ist er nach New York gezogen und hatte dort Soloauftritte in Cafés. Und Soloauftritt heißt hier einfach nur Jeff und seine Gitarre. Eine geliehene Fender Telecaster war das wohl. Und er hat diese Phase selbst als Café Days bezeichnet. Und bei diesen Auftritten hat er in erster Linie Songs gecovert. Von Musikern, die er selbst sehr bewunderte. Edith Piaf, Bob Dylan, Van Morrison und Nusrat Fateh Ali Khan.
Also die ersten drei kenne ich natürlich, aber der letzte Name, Nusrat Fateh Ali Khan, der sagt mir jetzt nicht wirklich was.
Ja, das wundert mich nicht. Also Nusrat Fateh Ali Khan ist ein pakistanischer Sänger und wird der Richtung Qawwali zugeordnet. Das kannte ich vorher natürlich auch nicht. Qawwali ist eine Form sufistischer Musik und das ist eine mystische Strömung des Islam. Genauer kann ich das leider nicht erklären, aber vielleicht hilft es trotzdem, ihn immerhin ein bisschen einzuordnen. Und Nusrat ist wie Jeff Buckley für seine besondere Stimme bekannt gewesen. Und man kann schon sagen, dass Nusrat musikalisch, besonders gesanglich, ein Vorbild war. Auf einem Live-Mitschnitt hört man Jeff auch sagen, Nusrat is my Elvis.
Oh, und das ist ja auch schon eher ungewöhnlich, zeigt aber auch, dass Jeff Buckley wirklich viele verschiedene musikalische Einflüsse hatte und da eben auch sehr offen war. Wir spielen jetzt einen Song von Nusrat Fateh Ali Khan und ich versuche den Titel jetzt mal richtig auszusprechen. Der Song heißt Jejo Halka Halka Seore He.
Wow!
Ja, da ist das Klatschen auf einmal zu Ende. Ihr hört nämlich immer noch unser Porträt über Jeff Buckley hier bei Cut and Paste auf Köln Campus. Und das gerade war auch Jeff Buckley mit seinem Song Night Flight von der EP Life at Cine. Und der Song ist wieder ein Coversong und kommt eigentlich von Led Zeppelin. Cine, das ist der Name der EP, war ein Café in New York, in dem Jeff Buckley Anfang der 90er Jahre regelmäßig aufgetreten ist. Eben auch mit Coversongs in erster Linie, aber auch mit eigenen Songs. Und Claudia, Live at Cine war ja auch die erste richtige Veröffentlichung.
Genau, das war die erste EP. Zwei eigene Songs, zwei Cover waren da drauf. Die ist 1993 bei Columbia Records erschienen. Und 2003 kam dann die erweiterte Legacy Edition raus. Da kamen dann noch 17 weitere Songs aus dieser Konzertreihe hinzu.
Columbia, das Label, ist ja schon eine große Nummer so. Wie kam es zu dieser EP? Weil ich dachte, die Konzerte waren eher in einem ganz kleinen, gemütlichen Underground-Rahmen und dann so ein großes Label dahinter.
Ja, anfangs war das schon so, aber dadurch, dass Buckley regelmäßig im Cine Café aufgetreten ist, hat sich das irgendwann rumgesprochen und es hat sich eine Art Fanbase gebildet. Und irgendwann haben dann auch die großen Plattenbosse davon Wind bekommen und sind vorbeigekommen in der Hoffnung, diesen jungen, talentierten Musiker unter Vertrag zu nehmen. Und entschieden hat sich Jeff dann für Columbia Records und die haben dann direkt einen 3-Alben-Vertrag abgeschlossen.
Wow, ich glaube, davon träumen auch einige Musiker. Und jetzt ist es aber so, dass Jeff Buckley ja auch der Sohn des bekannten Folkmusikers Tim Buckley war. Das hast du ja gerade schon erwähnt. Allerdings gab es keinen Kontakt. Die beiden haben sich nur ein einziges Mal getroffen. Und über dieses Treffen sprechen wir ja gleich auch noch. Erstmal hören wir zum Einstieg einen Song von Tim Buckley, nämlich I Never Asked to Be a Mountain. Tim Buckley ist das mit I Never Asked to Be a Mountain. Und in diesem Song geht es um seinen Sohn Jeff. Oh. Und da klingt noch der andere Song, den wir davor gehört haben, ein bisschen mit ein. Aber ja, in diesem Song geht es um seinen Sohn Jeff und die Mutter Mary Guibert. Und Claudia, es ist natürlich Interpretationssache, so wie es immer ist bei Songs. Aber was verrät uns dieser Song über die Beziehung zu seinem Sohn?
Also ich würde sagen, dass es in dem Songtext eher um die Mutter geht, Mary Guibert. Und um die Beziehung zwischen ihr und dem Sohn, beziehungsweise wie Tim Buckley diese Beziehung von außen wahrnimmt, obwohl die beiden sich schon vor der Geburt getrennt haben und er eigentlich gar nichts von der Beziehung mitbekommen hat, muss man sagen. Trotzdem, er singt über ein kleines Kind, das bittere Tränen weint, das sich nach einem Lächeln sehnt. Es ist nicht so richtig klar, wessen Lächeln, aber ich glaube, dass der Mutter. Und er singt auch darüber, dass die Mutter schlecht spricht über den Vater, also über ihn. Your scoundrel father flies with a dancer called the queen. Frei übersetzt, dein Vater ist ein Schurke mit neuer Freundin. Und sowohl er, also Tim, der Vater, als auch das Kind Jeff sagen in dem Song beide, I never asked to be your mountain. Und ich würde das jetzt so verstehen, dass die Mutter als Person dargestellt wird, die sehr viel Halt, also einen Mountain braucht. Und den bei anderen sucht. Und das ist natürlich für andere auch oftmals belastend. Also ich finde, die Mutter wird hier als schwache Person porträtiert. Aber ja, das ist meine persönliche Auslegung der Lyrics.
Und es ist ja auch ganz interessant, dass Jeff Buckley genau diesen Song bei einem Tribute-Konzert zu Ehren seines Vaters auch gesungen hat.
Ja, das ist so der einzige Song, in dem Tim Buckley über diese Familie singt. Daher hat der schon eine besondere Bedeutung. Aber ich stelle mir das auch mega weird vor, ausgerechnet dieses Lied zu performen, in dem der Vater, den du eigentlich nie wirklich kennengelernt hast, der aber ein berühmter Musiker war und leider auch ein Junkie, eher negativ über deine Mutter spricht.
Und du sagtest ja auch gerade, dass Jeff Buckley keinen Kontakt zu seinem Vater hatte. Es gab da aber wohl dieses eine Treffen und da war Jeff eben erst 8 Jahre alt.
Ja, sie haben sich einmal auf einem Konzert von Tim Buckley getroffen. Die Mutter ist da mit ihm hingegangen. Und Jeff hat das Konzert total begeistert im Publikum angesehen. Das hat ihn auf jeden Fall geprägt. Und er war auch Backstage. Und Tim Buckley und seine damalige Freundin waren ganz verzückt und haben die Mutter dann gefragt, ob sie nicht doch mehr beziehungsweise überhaupt mal Zeit mit dem Sohn verbringen können. Und ja, die Mutter hat sogar eingewilligt, aber bevor es je zu einem zweiten Treffen kommen konnte, ist Tim Buckley leider gestorben an einer Überdosis Heroin, das ihm von einem Bekannten fälschlicherweise als Kokain gegeben wurde. Also er war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr heroinabhängig. Und nach dem Tod seines Vaters hat Jeff dann seinen eigentlichen Nachnamen angenommen. Bis dahin hieß er nämlich Jeffrey Scott Moorhead, nach seinem Stiefvater benannt.
Aber zu dem Stiefvater hatte er aber auch eine gute Beziehung und Und an sich war seine Kindheit auch ohne seinen leiblichen Vater ja sehr erfüllt, oder?
Ja, also der Stiefvater und seine Mutter haben ihn musikalisch sehr geprägt und unterstützt. Die Mutter war selbst Pianistin, der Stiefvater hatte ganz viele Platten und hat Jeff in die Rockmusik eingeführt sozusagen. Und die ganze Familie war sehr musikbegeistert. Jeff sagte selbst, dass er stets von singenden Menschen umgeben war. Also es war nicht nur Tim Buckley, sein leiblicher Vater, der diese musikalische Seite hatte.
Und eben, um diese musikalische Seite uns nochmal anzuhören, hören wir jetzt auch ein bisschen mehr Musik von Jeff Buckley. Und wir kommen jetzt zu seinem einzigen Studioalbum Grace. Das ist 1994 bei Columbia Records erschienen. Und ihr hört jetzt daraus Mojo Pin und im Anschluss Grace. Wow, das ist so richtiger 90s-Rock hier auf Köln Campus. Oh, da war auch nochmal der Ausatmer. Ja, und das war Grace von seinem einzigen Studioalbum, das auch Grace betitelt wurde, von 1994. Und zu seiner Zeit war das Album eben gar nicht so erfolgreich. Mittlerweile findet es sich wirklich in ganz vielen Greatest Albums of All Time Listen wieder. Ihr könnt da beim Rolling Stone nachgucken, bei The Guardian, Mojo. Und David Bowie hielt Grace eben auch für das beste Album aller Zeiten und hätte es auf jeden Fall auf eine einsame Insel mitgenommen. Weitere berühmte Fans des Albums sind Robert Plant, Jimmy Page von Led Zeppelin, Bob Dylan und auch Brad Pitt. Und der kommerzielle Erfolg kam dann auch nachträglich. Claudia, was macht das Album Grace zu so einem bedeutsamen Klassiker?
Also ich denke, dass vor allem Jeff Buckleys Gesangstalent dieses Album zu einem Klassiker macht. Er hat einfach eine einzigartige Stimme, die problemlos über mehrere Oktaven geht und vor allem seine Kopfstimme ist super eindringlich. Und stilistisch bewegt sich das Album zwischen Rock, Folk, Noise und auch Jazz und passte damit auch gar nicht so richtig in die Rockmusik der frühen 90er, die ja stark vom Grunge geprägt war. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum der Erfolg und die Reaktion auf dieses Debüt damals eher bescheiden waren. Mittlerweile wurde das Album mehrfach und in mehreren Ländern mit Platin ausgezeichnet. Und thematisch ist das Album romantisch bis melancholisch, weil ganz klassisch von Liebeskummer geprägt.
Und nach der Veröffentlichung des Debütalbums ging es dann ja auch 3 Jahre auf Tour, was ja eine ganz schön lange Zeit ist. Bevor wir uns gleich ein paar Live-Aufnahmen aus dieser Zeit anhören, wollen wir zunächst noch 2 Songs aus Grace spielen, und zwar So Real und Dream Brother im Anschluss. Dream Brother ist das von Jeff Buckley. Ihr hört immer noch Cut and Paste auf der 100,0 und wir sind inmitten unserer Themensendung zu Jeff Buckley. Claudia, Buckley und Band waren nach Veröffentlichung des Studioalbums eine längere Zeit auf Tour, 3 ganze Jahre. Und in diesen Jahren sind viele Live-Aufnahmen entstanden.
Genau, und mit diesen Aufnahmen sind posthum dann nochmal 3 Live-Alben rausgekommen. Mystery White Boy, Live al Olympia und Grace Around the World.
Und 2 davon hast du ja auch heute mitgebracht für uns.
Ja, einmal Mystery White Boy von 2000 mit Live-Aufnahmen aus den Jahren 1995 und 96. Und die Zusammenstellung hat interessanterweise die Mutter gemacht. Und Live al Olympia wurde 2001 veröffentlicht und beinhaltet Live-Aufnahmen aus den 2 aufeinanderfolgenden Konzerten vom 6. und 7. Juli 1995 im Olympia in Paris, da wo vor ihm schon seine Idole Bob Dylan, Van Morrison und Edith Piaf aufgetreten sind. Ja, Buckley ist seinerzeit in Frankreich sehr gut angekommen. Und auf diesen beiden Live-Alben finden wir neben Songs aus dem Debütalbum auch viele Cover, was ja ganz typisch ist für Buckley, und auch ein paar neue Songs, die auf Tour entstanden sind und nie im Studio aufgenommen wurden. Also die gibt's dann nur als Live-Version.
Und zwei solcher Songs hören wir uns jetzt auch an. Das ist einmal What Will You Say? Das ist eine Live-Aufnahme von 1995 aus dem Théâtre de Fourfier in Lyon. Und I Woke Up in a Strange Place aus dem Palais Théâtre in Melbourne aus dem Jahr 1996. Aber hier erstmal What Will You Say von Jeff Buckley. Jeff Buckley mit einer Live-Aufnahme von I Woke Up in a Strange Place aus dem Album Mystery White Boy hier auf der 100,0. Und das ist ein Live-Album auch, das posthum veröffentlicht wurde. Und Claudia, posthum wurden nicht nur die Live-Alben rausgebracht, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch ein unfertiges Studioalbum. My Sweetheart the Drunk war der Arbeitstitel des zweiten Albums, das aber eben nie fertiggestellt wurde. Jeff Buckley ist nämlich leider vorher verunglückt. Und Claudia, was genau ist da passiert?
Ja, also Buckley hat zunächst alleine an den neuen Songs für das zweite Album geschrieben. Das hat er in Memphis gemacht. Und am 29. Mai 97, seine Band war gerade unterwegs zu ihm, um dann gemeinsam an dem Album zu arbeiten, entschied er, abends in einem nahegelegenen Fluss, dem Wolf River, schwimmen zu gehen. Und zwar bekleidet. Und ein Freund war dabei, ist aber am Ufer geblieben. Und angeblich soll Jeff Buckley lauthals Whole Lotta Love von seiner Lieblingsband Led Zeppelin gesungen haben. Und dieser Freund, der dabei war, hat dann irgendwann festgestellt, dass Buckley verschwunden war. Vermutlich wurde er von der Bugwelle eines Schiffes runtergezogen und ist ertrunken. Und seinen Körper hat man 5 Tage später in dem Fluss gefunden.
Und wie das immer bei Musikern oft der Fall ist, wurde sein Tod eben auch mystifiziert. Es war aber ein Unfall und kein Drogen- oder Alkoholeinfluss, kein Selbstmord, so wie bei vielen anderen Musikern.
Genau. Also 30 Jahre alt ist Jeff Buckley nur geworden. Sehr traurig für alle Angehörigen, Bandkollegen und Freunde. Und Buckley war zu dem Zeitpunkt auch liiert, und zwar mit Joanne Wasser, die ja auch Musikerin ist. Kennt der eine oder andere als Joanne is Police Woman. Das ist ihr Soloprojekt, und vorher war sie Violinistin in diversen Bands. Die bekannteste ist Anthony and the Johnsons.
Sehr traurig. Aber wie kam es dann schließlich zu der Veröffentlichung dieses unfertigen Songs?
Auch hier war es wieder seine Mutter, die entschieden hatte, die Songs, an denen er vor seinem Tod gearbeitet hat, zu veröffentlichen. Fast genau ein Jahr nach seinem Tod erschienen Sketches for My Sweetheart the Drunk. My Sweetheart the Drunk war ja der Arbeitstitel. Und die 21 Tracks sind wirklich in ganz unterschiedlichen Stadien, was den Grad der Fertigstellung angeht. Also einige sind echt noch richtig rough. Und bei einem Song kriegt man besonders Gänsehaut. Der Titel des Songs ist nämlich Nightmares by the Sea.
Und den hören wir uns jetzt an. Hier ist Jeff Buckley mit Nightmares by the Sea. Morning Teth von Jeff Buckley. Und den Song, den ihr davor gehört habt, das war Nightmares by the Sea. Das sind zwei Songs aus dem posthum veröffentlichten zweiten Album von Jeff Buckley. Und unsere Themensendung nähert sich mit diesen Songs auch dem Ende. Auch wenn wir am liebsten natürlich noch eine ganze Weile Songs von Jeff Buckley spielen würden. Denn obwohl sein Leben und seine Karriere vergleichsweise kurz waren, gibt es so viele Aufnahmen, nicht nur von ihm, sondern auch über ihn. Und Claudia, nenn doch mal ein paar Künstler, die über Jeff Buckley gesungen haben oder von ihm beeinflusst sind.
Also es gibt tatsächlich so viele Tribute-Songs. Ich nenne einfach mal ein paar, zum Beispiel Memphis von PJ Harvey, Teardrop von Massive Attack, Chris Cornell's Wave Goodbye, Memphis Skyline von Rufus Wainwright, Shiver von Coldplay ist von Grace inspiriert, und auch der Song Gods and Monsters von Lana Del Rey ist eine Anspielung auf Jeff Buckley, denn so hieß eine seiner ersten Bands. Und also das waren jetzt echt nur einige, die ich gerade genannt habe.
Also eigentlich könnten wir auch ruhig eine zweite Themensendung mit den ganzen Songs füllen zum Thema Tribute-Songs für Jeff Buckley.
Ja, gute Idee. Also vielleicht können wir mal das Feedback der Hörer abwarten.
Ja, und ich würde sagen, zum Abschluss der heutigen Sendung spielen wir jetzt noch einen Track aus dem Album Grace. Das Lied heißt Lilac Wine und damit verabschieden wir uns für heute. Aber ihr könnt uns natürlich schreiben unter musik@kölncampus.com, wenn ihr nochmal eine zweite Themensendung unbedingt haben möchtet oder nicht. Ansonsten war es das für uns. Von uns. für heute. Vielen Dank, Claudia, für dieses großartige und sehr ausführliche Porträt über Jeff Buckley. Mein Name ist Laura Hapke und ihr hört jetzt nochmal Lilac Wine von Jeff Buckley auf der 100,0.